Sie hören SWR Kultur am Morgen. Rassismus lässt sich wohl nicht ausmerzen, aber wir sollten lernen, ihn wahrzunehmen und kritisch darüber zu sprechen. Das sagt Tupoka Ogette. Sie arbeitet als Beraterin und Trainerin im Bereich Rassismuskritik. Einer größeren Öffentlichkeit ist sie mit ihrem ersten Buch bekannt geworden, Exit Racism, rassismuskritisch denken lernen. Das wurde zum Spiegel Bestseller. Und danach gab es ein weiteres Buch, das heißt Und jetzt du, rassismuskritisch leben. 2019 hat das Magazin Edition F sie zu einer der 25 einflussreichsten Frauen des Jahres gewählt. Und heute erscheint ihr Memoir. Es heißt Trotzdem zu Hause. Und darin spricht sie in sehr persönlicher Weise über ihr Leben. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr selbst, mit Tupoka Ogette. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch von der Ambivalenz, dem Zwiespalt Ihrer Existenz als schwarze Person in Deutschland, nach Ihrer Suche nach Zugehörigkeit und Identität. Jetzt ist der Titel Ihres Buches ja Trotzdem zu Hause. Wie meinen Sie das mit diesem Trotzdem? Ist da trotzdem ein echtes Zuhause möglich?
Ja, ich würde erstmal den Fokus auf das Zuhause legen. Dieses Zuhause steht für mich also nicht unbedingt repräsentativ für Nationalität, auch für eine Nation, aber auch für, kann auch in einer Begegnung stattfinden oder in einem Geruch oder in einem Song oder auch in einem Mikrokosmos. Und ja, in der Suche nach dem Titel bei dem Buch haben wir lange überlegt und erst war es, hieß es vielleicht Zuhause. Und dann habe ich aber festgestellt, nein, also ich habe ja mein Zuhause gefunden, auch mehrfach, immer wieder und immer wieder neu. Aber Zuhause war immer auch etwas, was neu definiert werden musste, was erkämpft werden musste und was gesucht werden musste. Und deswegen dieses Trotzdem davor. Es hat was Widerständiges.
In Bezug auf Gefühle fällt in Ihrem Buch oft das Wort Gleichzeitigkeit. Zum Beispiel, wenn es um Erlebnisse geht, um Beziehungen und Orte. Sie bezeichnen sich selbst als Brückenmensch, der im übertragenen Sinne gleichzeitig an mehreren Orten sein kann. Und aus dieser Verbindung entwickeln Sie ja das Gefühl von Zugehörigkeit und Selbstbewusstsein. Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben? Was genau ist da in Ihnen alles gleichzeitig?
Ja, also die Brücke, also dieser Brückenmensch, für mich ist die Mitte der Brücke, ist für mich ein spannender Ort, weil das ist einerseits etwas, ein Ort von großer Kraft, wo viele Kräfte drauf einwirken und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr fragiler Ort. Und es ist ein Ort der Gleichzeitigkeit. Also es ist kein Wohlfühlort per se, sondern es ist ein Ort der Spannung. Und der hat viel Schönes, dieser Ort. Und er trägt aber auch viele verschiedene Perspektiven und Erkenntnisse in sich. Und in Bezug auf meine Biografie sind das ganz viele unterschiedliche, sind das Familienkontexte. Es ist es aber auch die Tatsache, in der DDR geboren zu sein, einem Land, das es nicht mehr gibt. Dann in den Westen geflohen zu sein. Es ist eine regimekritische Familie gehabt zu haben in einem autoritären Regime. Es ist aber auch, ja, die Tochter einer weißen Frau und eines schwarzen Mannes zu sein. Es sind viele Gleichzeitigkeiten, in denen ich würde sagen, die Freude hatte, groß zu werden. Denn dieser Ort, diese Brückenmitte, ist auch ein Ort, an dem eben auch die Zugehörigkeit immer wieder neu definiert und erkämpft und verhandelt werden muss. Also einerseits im Innen, aber auch im Außen.
Während der Suche nach Ihrer Identität auf Ihrem Weg haben Sie auch immer wieder geschrieben. Welche Bedeutung hat das Schreiben für Sie, für Ihr Zuhause?
Ja, das stimmt. Ich habe schon immer geschrieben. Das Spannende ist, dass ich lange mich gar nicht als schreibende Person selbst gesehen habe, bis tatsächlich meine Mutter irgendwann sagte, ja, aber du schreibst doch schon, seit du 10 bist. Und das stimmt. Also Schreiben war immer ein Ort der Zuflucht, aber auch ein Ort der Imagination für mich, aber auch zu lesen und eben in andere Welten hineingehen zu können. Also Literatur bietet für mich ganz viele Freiräume, Vorstellungen, Imaginationen, die man selber erleben kann da drin, die man aber auch als schaffende Person, als schreibende Person quasi kreieren kann. Also Räume, in denen Menschen sich selbst begegnen können und anderen begegnen können.
Ihr Buch ist ja ein Memoir, das heißt, Sie schildern Ihr eigenes Leben und dazu gehören auch sehr schmerzhafte, traumatische Erlebnisse von Erniedrigungen bis Missbrauch. Sie haben auf Social Media darüber gesprochen, dass Sie versucht haben, das Buch so zu schreiben, dass Menschen mit ähnlichen Erlebnissen beim Lesen nicht retraumatisiert werden. Wie sind Sie mit dieser Herausforderung umgegangen und wie haben Sie sie umgesetzt?
Also mir war wichtig, Gewalt nicht der Gewalt willen zu zeigen oder eben in diesem Kontext zu schreiben und vor allem keinen sensationsgierigen oder voyeuristischen Blick, den wir manchmal auf Gewalt haben, zu reproduzieren und aber auch nicht zu füttern. Und mir war daher wichtig, irgendwie erlebt und fühlbar zu machen, was Gewalt, das kann rassistische Gewalt, sexistische Gewalt, sexualisierte Gewalt sein, was das mit Menschen macht. Und das war der Fokus, den ich da gelegt habe, ohne jetzt zu viele explizite Situationen zu reproduzieren oder sehr reduziert.
Sie haben sie schon erwähnt, Sie wurden als schwarzes Kind geboren. Ihr Vater kommt aus Tansania, Ihre Mutter ist Deutsche. Sie waren in der DDR Kind. Dann kamen Sie in die BRD, sind auch in Tansania gewesen. Und Sie beschreiben sich in Ihrem Buch als Chamäleon, das sich anpassen musste. Aber dass diese Strategie der Anpassung und des Runterschluckens ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr so für Sie funktioniert hat. Wenn Sie heute auf Ihr jüngeres Ich zurückgucken mit den Erfahrungen, die Sie jetzt haben, was würden Sie diesem jüngeren Ich mitgeben heute?
Also ich würde diese jüngere Tupoka erstmal ganz, ganz warm umarmen und sagen, es wird alles gut. Das war auf jeden Fall ein sehr lebensfrohes und lustiges Kind, was viel geredet hat und viel Spaß am Leben hatte und dann aber auch und viel Schönes erlebt hat, aber eben auch schwierige Momente. Und ich würde ihr eigentlich sagen, dass alles gut wird. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt und auch, dass ein Zeitpunkt kommen wird, an dem sie diese Strategie, Überlebensstrategie der Überanpassung, dass sie die dann irgendwann nicht mehr brauchen wird, dass sie irgendwann nicht mehr bereit sein muss und auch nicht wird, einen zu hohen Preis für Zugehörigkeit zu zahlen, sondern ja, Orte und Räume finden wird, an denen sie zu Hause sein kann, wenn auch manchmal trotzdem.
Das, was Sie mitgemacht haben, hat Sie dazu gebracht, sich sehr gegen Rassismus einzusetzen. Denken Sie denn, dass sich da im Moment auch schon einiges tut, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist, vielleicht wie Sie es als Kind erlebt haben? Natürlich, es bleibt viel zu tun, aber wie würden Sie es aktuell beschreiben?
Naja, also ich würde die Frage ganz ehrlich, das ist eine Frage, die kriege ich in meinem Beruf sehr, sehr oft und ich gebe die eigentlich immer ganz gern zurück. Also an alle Menschen, die jetzt zuhören, was hat sich denn für Sie verändert innerhalb der letzten, sage ich jetzt mal, 10, 15, 20 Jahre? Was haben Sie gelernt? Was haben Sie verstanden in Bezug auf Rassismus? Was haben Sie vielleicht verändert, auch in Ihrem Alltag? Ja, was macht es mit Ihnen, dass wir jetzt mitten in einem Rechtsruck stehen, einem globalen Rechtsruck? Und ja, was sagen Sie? Hat es sich verändert? Ja oder nein? Und wenn nein, was können Sie dafür tun? Und wenn ja, was können Sie trotzdem weiterhin dafür tun? Also ich glaube, dass diese Fragen sind hilfreicher als meine Analyse in diesem Moment.
Tupoka Ogette setzt sich dafür ein, mehr über Rassismus zu sprechen, ihn wahrzunehmen und so dazu beizutragen, ihm auch entgegenzuwirken. Und gerade ist ihr Memoir Trotzdem zu Hause, heißt es, erschienen, in dem sie ihren eigenen Weg, ihre Suche nach ihrer Identität beschreibt und auch, wie sie sie gefunden hat. Frau Ogette, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke.
Vielen Dank.